Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Vor allem wegen YouTube sind Musikvideos ja auch nach MTVs Hochzeit und nach Viva keine aussterbende Gattung. Ganz im Gegenteil. Sie boomt und ist daher zum Beispiel auch ein Thema beim Kongress Soundtrack Cologne. Heute Abend etwa wird die Filmkuratorin Nathalie Gravenor dort ausgesuchte Videos vorführen. Sie kennt sich besonders gut in den osteuropäischen Ländern aus, wo es auch vor MTV schon musikbasierte Kurzfilme gab. Erste Frage also im Corso-Gespräch. Was war das für eine Szene?
Das fing eigentlich, kam eigentlich mit dem, einerseits mit dem Fernsehen, den es ja auch ziemlich schnell nach dem Krieg in sozialistischen Ländern gab, und da gab es auch Unterhaltungssendungen und immer wieder der Versuch, Musikstücke auch visuell ansprechend zu inszenieren und gerade auch in größeren Ländern wie zum Beispiel der Tschechoslowakei und Jugoslawien, die eher ein bisschen dezentral organisiert war, kam das auch aus denselben praktischen Gründen wie im Westen, dass ein Star zum Beispiel jetzt nicht einfach in alle Länderstudios fahren konnte, um da live zu singen, sondern dann wurde halt ein Filmchen gedreht und das wurde dann gesendet.
Und wo konnte man diese Filme sehen? Was waren das für Sendungen und wer hat sie geguckt?
Das waren Unterhaltungssendungen, eigentlich auch zur Hauptsendezeit. Musiksendungen, Potpourri-Sendungen, wo einfach die gerade angesagten Stars dann einen Beitrag beigesteuert haben.
Hat sich dann da auch eine ganz eigene Ästhetik ausgebildet, unabhängig von dem, was wir so an Bildsprache in den westlichen Videos kannten sozusagen?
Man hat schon auch gemerkt, dass es eine gewisse so, sage ich mal, osteuropäische Prägung gibt, weil das hat so das Musikvideo überhaupt so ein bisschen an sich. Also auch die Westlichen, die plündern ja aus ihren reichhaltigen Traditionen. Also westliche Musikvideos sind inspiriert irgendwie so von anderen Filmen und Musicals und die entsprechenden Experimentalfilmtraditionen, TV-Sendung, und es ist entsprechend auch bei osteuropäischen Musikvideos zu verzeichnen, dass die sozusagen ihre filmische Tradition dann gut da aufarbeiten.
Haben Sie ein Beispiel?
Es gibt ein späteres Beispiel, das heißt Death No More von Ice Peak. Das ist eine russische Gruppe. Das ist ein ziemlich bildgewaltiges Video, das ist auch ziemlich gewalttätig, soll ein Statement abgeben zur aktuellen Situation jetzt in Russland. Da merkt man auch schon Anleihen an andere Filme.
Die Tradition, von der Sie sprechen, das betrifft ja die Zeit des Ostblocks und des Sozialismus. Wie haben die politischen Veränderungen das Genre dann da geprägt?
Gut, es gab halt bestimmte Sachen, die nicht gezeigt werden konnten. Und es gab auch schon zu sozialistischen Zeiten Filme, die dann aus dem Verkehr gezogen wurden. Interessanterweise war gerade ein, was man heute als Musikclip bezeichnen würde, dass es im Rahmen einer Sendung Lieder für Rudolf III. Entstand. Es war eine tschechoslowakische Unterhaltungsrevue-Serie. Da haben alle angesagten Stars dann halt auch oft in Kostüm sehr aufwendige Musikfilme gemacht. Und eines davon von Marta Kubišová, Gebet für Martha, Mutliebda pro Matu, hat einen Text beinhaltet, der zwar nicht offen gegen die Okkupation Stellung bezogen hat, aber zwischen den Zeilen sehr wohl. Da ging es darum, Friede möge wieder in unser Land und Eintracht wieder zurückkehren und alles. Und das hat die tschechoslowakische Obrigkeit, die jetzt auch sehr von der sowjetischen Okkupation bestimmt war, nicht gut aufgenommen. Und es hat dazu geführt, dass Frau Kubišová dann bis 89 Berufsverbot hatte, obwohl sie eigentlich kurz davor war, sogar eine Westkarriere zu starten.
Wie hat sich das dann jetzt, ich meine, die Zeiten der autoritären Regime sind ja nicht völlig vorbei, wie hat sich das dann seither gerade auch durch das Internet weiterentwickelt?
Das Internet ist eigentlich eine gute Möglichkeit, gerade in Ländern, in denen jetzt zum Beispiel Medienzensur wieder stärker zum Tragen kommt, zum Beispiel in Ungarn. Ungarn hatte schon vor Orbán strengere Mediengesetze und er hat die jetzt nochmal verschärft und auch stärker reglementiert, was gezeigt werden kann und was nicht. Und da bietet YouTube natürlich irgendwie eine gute Möglichkeit, das zu umgehen.
Und gibt es da dann auch Musikvideos, die Vehikel sind für kritische und politische Inhalte? Also das ist ja, weiß nicht, sowas wie letztes Jahr, This is America von Childish Gambino, der da sehr stilisiert und zugespitzt Alltagsrassismus und Gewalt gegen Schwarze in den USA anprangerte und über 80 Millionen Views in einer Woche bekam. Gibt es sowas in Ungarn oder Polen auch?
Also gerade in Russland gibt es das sehr viel. Also Ice Peak, die mit Death No More, die sind jetzt, glaube ich, bei 30 Millionen Hits. Irgendwie, das ist ein sehr kritisches Video, was die Situation in Russland als eigentlich auswegslos und dass man das eigentlich nur mit Gewalt oder auch mit Selbstgewalt begegnen kann. Dann gibt es Husky, das ist ein russischer Rapper, der eigentlich vorher eher unpolitisch war, aber der hat einen Song gemacht, Gedicht für meine Heimat, kam bei Putin nicht so gut an. Putin hat selber gerade irgendwie so ein etwas gespaltenes Verhältnis zu Hip-Hop und er hat ihn praktisch so eher so ein bisschen politisiert, dass er jetzt gegen die Regierung immer kritischere Texte macht. Und das Musikvideo ist das Hauptvehikel dafür, die zu transportieren.
Hat man dann mit Repressalien zu rechnen, wenn man so ein Video macht?
Also es wird nicht direkt gesagt, dass es mit dem Video zu tun hat, aber durch das Video wird die Regierung schon auf bestimmte Sachen aufmerksam und gerade Ice Peak und Husky mussten damit kämpfen, dass ihre Konzerte kurzfristig abgesagt worden sind.
Wie geht's denn ganz allgemein dem Popvideo, auch bei uns, nach dem Niedergang des alten Musikfernsehens einerseits und der Verbreitung von YouTube andererseits? Welche Rolle spielen Videos heute, gerade für die Vermarktung und Verbreitung von Musik?
Eigentlich schon noch eine ziemlich essentielle durch die Plattform. Was zum Beispiel auch interessant ist, ist, dass auch das Musikvideo auch wirklich noch Empörungspotenzial hat. Das hat man ja zum Beispiel auch kürzlich gesehen mit Rammstein und dem Deutschland-Video. Feuilletons waren ja wochenlang damit beschäftigt und es hat auch, Rammstein waren ja jetzt auch ein paar Jahre zwar live noch unterwegs, aber hatten keinen Tonträger veröffentlicht. Dann das Video, die Kontroverse darum und der Tonträger verkauft sich bombig. Könnte man ja auch gucken, in welchem Zusammenhang das steht.
Und bei Indie-Bands oder kleineren Bands? Ich meine, in den 80ern wäre man ja gar nicht auf die Idee gekommen, ein Video zu produzieren. Man hätte nicht die Mittel gehabt und es hätte auch keinen Sendeplatz dafür gegeben, wenn man nicht Madonna oder Bon Jovi war. Heute muss man ja eher ein Video aufnehmen, ne? Und sei es noch so simpel, um auf YouTube präsent zu sein. Ist das für die Musiker auch ein Fluch?
Es wird damit unterschiedlich umgegangen. Also manche haben Spaß daran, zu gucken, wie ihre Texte und ihre Musik visuell umgesetzt wird oder sind vielleicht ohnehin auch mit Filmemachern befreundet und dann kommt irgendwas heraus, womit sie sich identifizieren können. Manche sind sogar autorisierte Videos, sind einfach irgendwie so dieses sprichwörtliche Ding, dass es nur ein Standbild gibt. Weil inzwischen ist es so, dass YouTube als Rezeptionskanal oft von Menschen benutzt wird, die einfach die Musik hören und gar nicht das Bild schauen. Also deswegen ist es einfach wichtig, auf YouTube zu sein und manche nehmen die Bildebene ernster und manche andere, manche weniger, aber Hauptsache man ist da drauf, möglichst auch mit seinem offiziellen Kanal.